Herzlich willkommen zum Main Südost, der Stadtteil-Podcast. Ich bin Susanne.
Und ich bin Kathi. Und wir sind die Gastgeberinnen dieses Podcasts. Wir sind Teil der Stadtteilkonferenz Erfurt Südost. In unserem monatlichen Format stellen wir euch vor allem Projekte aus dem Erfurter Südosten vor, die hilfreich für die Menschen vor Ort sind. Wir freuen uns, heute Alexander Schimmel bei uns im Studio begrüßen zu können. Hi Alex.
Hallo.
Er arbeitet als Sozialraummanager bei der Stadtverwaltung Erfurt im Bereich der Eingliederungshilfe. Jetzt habe ich gemaust auf der Stadtteil-Homepage, da schreibt er, die Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedroht, eine individuelle, selbstbestimmte und gleichberechtigte Lebensführung zu ermöglichen. Puh, habe ich gedacht. Viele abstrakte Worte, viele komplexe Worte. Ja, Alex, bevor wir ins Thema einsteigen, stell dich doch den ZuhörerInnen einmal vor.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, mein Name ist Alexander Schimmel. Ich bin 36 Jahre alt, arbeite jetzt schon seit 4 Jahren bei der Stadtverwaltung Erfurt im Sozialamt und dort halt, wie schon gesagt, im Bereich der Eingliederungshilfe. Ich komme eigentlich aus dem Norden von Deutschland, aus Mecklenburg-Vorpommern und bin 2011 hier nach Erfurt gezogen. Habe hier angefangen zu studieren und bin jetzt irgendwie so ein bisschen hier hängen geblieben tatsächlich. Und nun sitze ich hier heute bei euch.
Ja, was heißt denn Sozialraummanager, fragt sich jetzt jeder, ne? Was bedeutet das und wissen deine Freunde eigentlich, was du so machst? Und ja, wie beschreibst du denen denn deine Arbeit eigentlich?
Ja, das ist ein bisschen... ja, abstrakt, Sozialraummanagement. Also diese Stelle bei uns in der Eingliederungshilfe, die ist recht neu tatsächlich. Aufgrund von Gesetzesänderungen und auch gesetzlichen Grundlagen möchte der Gesetzgeber, dass versucht wird, die Teilhabe für Menschen mit Behinderung sozialraumorientiert zu gestalten. Und da kommen wir dann so ein bisschen ins Spiel und versuchen, den Sozialraum sozusagen zu erkunden. Also die Stadt Erfurt ist in unserer Abteilung sozusagen unterteilt in 4 Sozialräume. Einmal Erfurt Südosten, dann der Erfurter Norden, dann einmal Erfurt Oststadt und einmal Erfurt City. Und ich bin sozusagen der Sozialraummanager für den Stadtteil Südost. Ja, es ist, wie gesagt, eine Stelle, die noch nie vorher begleitet wurde. Die ist recht neu. Also ich habe begleitet diese Stelle jetzt seit September 23 und bin, sage ich mal, seit einem Jahr eigentlich erst so richtig in dieser Stelle eigentlich drin. Und ja, den Freunden zu erklären, was ich eigentlich mache, ist manchmal schwierig. Aber ich glaube schon, dass sie ja das auch verstehen können, weil ich habe halt hauptsächlich auch viele Freunde, die auch in im Sozialgesetzbuch 9 arbeiten, sage ich mal, auch mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Es ist dann eigentlich schon auch oft verständlich, ja.
Genau. Und jetzt die spannende Frage, wie beschreibst du es denen? Also, oder was machst du?
Also mein Lieblingsspruch aus dem Kindergarten ist ja, beschreib's doch mal, als ob wir Kinder wären, ne?
Genau, also tatsächlich, um es ganz einfach zu sagen, ich versuche den Sozialraum so herzurichten, dass alle Menschen, auch insbesondere Menschen mit einer Behinderung, gleichberechtigt teilhaben können. Also dort versuche ich, die Barrieren abzubauen, zu schauen, welche Bedarfe sind hier noch nötig, welche Kooperationen können eingegangen werden. Es ist ein bisschen abstrakt tatsächlich, aber ja, versuchen den Sozialraum so herzurichten, dass alle Menschen, auch die Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedroht, teilhaben können, gleichberechtigt teilhaben können.
Das heißt, ich als Mensch mit einer Behinderung wende mich gar nicht an dich, sondern du bist eher so auf der nächsten Ebene von der Stadt Erfurt?
Ich bin ja sozusagen im Sozialraum vertreten. Wenn du jetzt in meinem Sozialraum wohnen würdest, sage ich mal.
Mache ich zum Beispiel?
Ja, dann kannst du natürlich, ich bin dort halt Ansprechpartner. Du kannst gerne dann zu mir kommen und du kannst mir dann gerne mitteilen, welche Hindernisse, welche Barrieren dir im Alltag begegnen oder welche welche Unterstützungsleistung du vielleicht gerne in deinem Sozialraum hättest, die, wo du eigentlich für deine Leistung, für deine Unterstützung jetzt mal Richtung City fahren müsstest, sage ich mal, also in die Innenstadt fahren müsstest, und du würdest aber gerne diese Unterstützung sozusagen in deinem Sozialraum, also in deiner Wohnortnähe gerne erhalten. Und da könnten wir dann ins Gespräch kommen und könnten versuchen, da vielleicht irgendwie eine Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Verbänden irgendwie, versuchen halt diese Sachen dort zu installieren, beziehungsweise kann ich das auch dann sozusagen, ist es dann auch meine Aufgabe, das dann der Stadtverwaltung auch so ein bisschen zurückzuspiegeln, zurückzugeben, die Info, hey, hier wird irgendwie ein bisschen was gebraucht, was können wir da tun?
Das heißt, wie der Name schon sagt, du managst das Ganze, aber löst es jetzt nicht vor Ort direkt selber?
Also ich bin erstmal Ansprechpartner und ich versuche, eine Lösung zu finden tatsächlich mit, ja auch mit Kati zusammen zum Beispiel, mit anderen Trägern, die vor Ort sind, mit der Stadtverwaltung zusammen koordinieren und versuchen, da eine adäquate Lösung tatsächlich zu finden, ja.
Also kann man sagen, dass du für das Thema Teilhabe, Inklusion die Stimme in der Stadtteilkonferenz bist? Also dass du schaust, dass bei allen Sachen, die wir so planen, Menschen, die ja eine Behinderung haben oder von Behinderung bedroht sind, da mitgedacht sind?
Genau, also der Personenkreis der Menschen mit Behinderung ist sozusagen mein Augenmerk, ja. Also die Bürgerinnen und Bürger, die eine Teilhabeeinschränkung haben, einen Teilhabebedarf haben, die sind bei mir im Fokus tatsächlich, ja.
Und die Menschen, die das haben, wissen, dass sie das haben, also dass es dich gibt und dass du quasi ihre Interessen vertrittst?
Ich bin jetzt auf der Stadtteilseite vertreten mit meinem Gesicht, habe dort einen Text ja auch dazu.
Ja.
Bin jetzt hier im Podcast, ich bin präsent bei den Stadtteilfesten, bei den Stadtteilkonferenzen. Es ist ein bisschen schwierig, also bei den Nachbarschaftsfesten, da hatte man schon auch die ersten Kontakte auch, wo ich auch schon die ersten Beratungen tatsächlich auf dem Spielplatz auch durchgeführt habe, also so niedrigschwellige Beratungen, sag ich mal.
Ja.
Ne? Also das kommt schon auch vor, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, braucht noch ein bisschen Zeit,
ja.
Dass die Leute wissen, alles klar, der Herr Schimmel ist da der Ansprechpartner, beziehungsweise haben wir ja jetzt auch das Drosselberg-Zentrum eröffnet. Da sind wir ja auch, die Eingliederungshilfe ist da ja auch vertreten an einem Tag. Gibt es ja jetzt von Montag bis Donnerstag verschiedene, also gibt es Eröffnungszeiten, und da sind dann ja verschiedene Teile des Sozialamtes dort auch mit vertreten. Und die Eingliederungshilfe hat da auch eine Sprechzeit am Dienstag, jeden Dienstag von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr, wo aber ich auch da bin, und wo aber auch mein Team vor Ort ist sozusagen, dort auch die Präsenzzeiten dort abdeckt, beziehungsweise dort es ja auch Räumlichkeiten gibt, wo man auch Beratungen durchführen kann, wo man auch Gespräche durchführen kann oder sowas. Also dieses Drosselberg-Zentrum ist ja schon mal eine gute Anlaufstelle auch, um dort auch ja präsenter zu sein.
Also mal ganz konkret, ich höre den Podcast, wie gesagt, lebe im Südosten, habe eine Behinderung oder bin von Behinderung bedroht, höre dich und sage, Mensch, das ist mein Ansprechpartner, da kann ich mir gut irgendwie meine Ziele verwirklicht fühlen. Wo treffe ich dich dann? Wie komme ich ins Gespräch mit dir, wenn ich jetzt kein Fest habe, aktuell, wo du stehst? Wäre das dann das Drosselberg-Zentrum oder hast du noch ein eigenes Büro oder Telefonnummer? Wie erreicht man dich?
Ich habe eine Telefonnummer, ja, und ich habe auch eine E-Mail-Adresse, wo man mich erreichen kann. Aktuell ist mein Hauptbüro, sage ich mal, im Thüringhaus, Juri-Gagarin-Ring, genau, also 200 Meter neben dem Haus der sozialen Dienste, neben dem Sozialamt. Da ist mein Büro aktuell. Dort gehe ich jeden Morgen hin, fahre dort den PC hoch und nehme dort auch die Telefonate entgegen. Natürlich wäre es perspektivisch wahrscheinlich schon auch schöner, tatsächlich wirklich auch im Sozialraum verortet zu sein, dort auch ein eigenes Büro zu haben. Aber wie gesagt, wir haben ja aktuell die Räumlichkeiten dort im Drosselberg-Zentrum, die sind gerade ausreichend, und dort können wir aktuell auch ja Beratungen durchführen. Dort kann ich auch hinfahren. Wie gesagt, durch meine Telefonnummer, die ja auch auf der Internetseite steht, kann man mich kontaktieren. Per E-Mail kann man mich kontaktieren. Das sind so die hauptsächlichen Möglichkeiten eigentlich tatsächlich.
Sehr gut. Wir schreiben es auch nochmal in die Beschreibung quasi zur Podcast-Folge, kommt das auch immer rein.
Sehr gut.
Sodass Leute dich dann gut auch erreichen können.
Ja, wir fragen uns, wo sind aktuell die größten Hürden im Stadtteil? Also baulich, kommunikativ, digital, aber vielleicht auch in den Köpfen, ja.
Also ich würde behaupten, dass es immer was zu tun gibt. Sei es jetzt auch für bauliche Maßnahmen, also Bordsteine herabzusenken, dass die Barrierefreiheit gegeben ist, auch bei den Haltestellen zum Beispiel. Natürlich auch immer stetig den inklusiven Gedanken auch zu fördern, den auch zu verbreiten und den auch zu leben. Und natürlich auch die Angebote, die Angebotsvielfalt vielleicht für Menschen mit Behinderung dort im Stadtteil auch besser aufzustellen. Also es gibt da ja mittlerweile schon Träger, die vor Ort sind, die ja auch Assistenzleistungen anbieten. Aber da vielleicht nochmal ein bisschen spezieller zu gucken, was kann hier noch besser ausgebaut werden, um die Teilhabe an der Gesellschaft auch zu fördern beziehungsweise auch besser darzustellen.
Was verhindert es denn, dass Leute teilhaben können?
Die Arbeit, die ja sozusagen das Fallmanagement macht, ne? Also diese Arbeit ist ja den Bedarf zu ermitteln, es kommt ein Leistungsberechtigter zu uns ins Sozialamt und stellt bei uns einen Antrag und möchte gerne, es gibt ja verschiedene Leistungskomplexe, die wir haben. Wir haben ja soziale Teilhabe, Teilhabe an Bildung, und er möchte jetzt ja zum Beispiel eine Assistenzleistung von uns. Das heißt, wir ermitteln den Bedarf, okay, welchen Stundenumfang brauchst du die Unterstützung, um gleichberechtigt im gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können? Und welcher Träger, welcher Anbieter kann dies denn auch machen? Da gibt es ja im Südosten, gibt es da ja schon 2, 3 Träger, die Assistenzleistungen anbieten. Und ja, über solche Leistungen soll das halt die Diskrepanz halt ausgeglichen werden und so die Barriere sozusagen auch abgebaut werden.
Also, dass die Menschen jemanden an die Seite gestellt bekommen, der ihnen dann hilft, teilzunehmen.
Genau, ja. Also es ist wirklich schwierig, immer bei uns konkrete Sachen auch zu nennen, sage ich mal, beziehungsweise das konkret zu machen, weil wir arbeiten mit Menschen und Menschen sind individuell und jeder Mensch ist irgendwie anders und jeder hat einen anderen Bedarf. Es ist nicht immer eine gleiche Situation, wenn jetzt einer zu uns ins Sozialamt kommt, dann sind wir immer wieder, müssen wir uns den Menschen halt im Ganzen neu betrachten und dort dann auch individuell die Leistungen auch anpassen, beziehungsweise dort auch individuell gucken, wie können wir den Menschen am besten unterstützen.
Also das heißt jetzt, wenn man einen Hilfebedarf hat, eine Frage hat, dann am besten sich an euch zu wenden und da guckt dann dein Team, die Fallmanager gucken so ein bisschen drauf, was ist dann in der Familie los oder was ist muss bei den Menschen los und dann wird man eine Lösung finden, im besten Fall.
Genau, also wir haben ja auch eine Beratungspflicht, also wir sind dazu angehalten, auch zu beraten, also in unserem Sozialgesetzbuch 9 zu beraten, auch eine Verweisberatung, auch zu anderen Sozialgesetzbüchern. Genau, und wir schauen uns den Menschen wirklich komplett an. Also was für ein Umfeld hat er? Was natürlich auch in welchem da kommt es wieder, ne? Also wo, in welchem Sozialraum lebt er, was ist dort in seinem Sozialraum schon vorhanden, auf was er zurückgreifen könnte, damit Barrieren auch schon abgebaut werden können, ja. Dass dann irgendwie die Eingliederungshilfe vielleicht dann nur noch mit einem kleinen Teil damit reinkommt und dann der Sozialraum halt schon so hergerichtet ist, dass dieser Mensch teilhaben kann.
Ohne dass er Hilfe quasi dann an der Stelle von euch benötigt, sondern weil der Raum ist schon abfängend oder weil es schon Angebote gibt, die auf die Bedürfnisse quasi zugeschnitten sind.
Das wäre eine Idee, ja, genau. Ja.
Und so verstehe ich jetzt auch deine Funktion, quasi zu sagen, nicht so am Einzelnen zu helfen, sondern eher zu gucken, dass diese strukturell, also das, was irgendwie nicht immer zu sagen, okay, man muss jetzt hier die Übersetzer jemanden bezahlen, der vorliest, sondern dass das dann vielleicht schon kommt, also dass das dann schon über den Sozialraum quasi abgedeckt wird, solche Impulse zu setzen auch.
Genau, ja. Also nochmal das Sozialraummanagement. Also ich bin eigentlich das Bindeglied sozusagen zwischen dem Sozialraum, also zwischen den Akteuren, zwischen den Vereinen, zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, die halt im Sozialraum sind, und der Stadtverwaltung sozusagen, oder dem Sozialamt in dem, oder der Eingliederungshilfe in dem Sinne. Genau.
Alex, gibt es noch irgendwas, was du nochmal ergänzen, konkretisieren möchtest?
Also vielleicht würde ich kurz nochmal, weil wir heute auch den Begriff der Behinderung ja auch benutzt haben, also wir haben ja Menschen mit Behinderung gesagt, Menschen von Behinderung bedroht, da fühlen sich einige ja, Menschen, sag ich mal, immer ein bisschen auf den Schlips getreten, beziehungsweise ist das, find ich auch nicht ein schönes Wort. Gibt da ja auch mittlerweile auch andere Wörter wie Menschen mit Teilhabebedarf, Teilhabeeinschränkung. Es ist halt schwierig, da irgendwie ein Wort zu finden, womit alle irgendwie klarkommen. Wir haben es heute benutzt, Menschen mit Behinderung, weil es auch so in unserem Gesetz drin steht. Also im Sozialgesetzbuch 9 ist auch die Rede von Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedroht. Ja, ich weiß, dass es da Schwierigkeiten gibt, und ich wollte damit heute auch keinem irgendwie, also mit diesem Wortkomplex, irgendwas Negatives tun. Das wollte ich nur noch mal zum Ende vielleicht gesagt haben, ja.
Dito, wir auch ja, nicht.
Das schon. Danke, Alexander. Die Zeit ist vorangeschritten und ich glaube, wir haben es gut umrissen, das Thema. Es war ein wunderschönes Schlusswort und ich bedanke mich für die ganzen Informationen, für das Gespräch, dass du heute da warst, und wir freuen uns auf das nächste Mal, um die Verbesserungen im Stadtteil nochmal zu besprechen, die entstehen durch deine Stelle und durch deine Arbeit. Vielen Dank.
Gerne. Ich würde mich über eine neue Einladung sehr freuen. Danke.
Ja, und damit geht unsere 41. Folge schon zu Ende von Mein Südost, der Stadtteil-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Meldet euch bei dem Alexander, wenn noch Fragen offen geblieben sind, bei uns oder wenn ihr andere Anliegen habt.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns auf eure Lieblings-Podcast-Plattform und schenkt uns eine Bewertung.
Feedback, ob Lob, Kritik oder Themenwünsche, erreicht uns unter kati.langberger@abo-erfurt.de oder auf unserem Instagram-Kanal Südost.
Bleibt neugierig, bleibt inspiriert und bleibt dran.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Big dreams, I was in all of them.
attitude. You were someone who mattered. Didn't mean to cut you off. You're useless, sweetie. That's not your fault. I don't want to harm you. I don't hate you.
Herzlich willkommen zu Mein Südost, der Stadtteil-Podcast. Ich bin Susanne und eigentlich auch Kati sitzt hier. Ich bin heute alleine. Kati, Grüße gehen raus, du hast den Schreibtisch voll. Alles gut, wir sehen uns das nächste Mal. Und wir beide sind trotzdem Gastgeberinnen dieses Podcasts. Wir sind Teil der Stadtteilkonferenz Erfurt Südost. In unserem monatlichen Podcast geben wir Menschen und Projekten aus dem Erfurter Südosten eine Bühne. Ja, und sprechen über Themen, die den Alltag im Stadtteil natürlich auch besser machen. Ja, willkommen zurück zu unserer neuen Folge. Wenn ihr beim letzten Mal zum Thema Selbstverteidigung zugehört habt, dann ahnt ihr schon, was heute passiert und wohin die Reise geht. Wir knüpfen direkt an und schauen uns an, wie Training, Gemeinschaft und Werte in einem Judo-Club zusammenkommen. Dafür haben wir einen Gast eingeladen, Leonard Konstantin. Er ist Trainer im Erfurter Judo-Club. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, Susanne. Vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, dass ich heute hier sein kann und mit euch den Podcast führen kann und mit euch heute ein bisschen über den Verein sprechen kann.
Gerne. Ja, bevor wir einsteigen, magst du dich vielleicht den Zuhörern selbst kurz vorstellen und erzählen, wie du so vielleicht zu Judo gekommen bist und was dich bis heute eigentlich daran begeistert?
Ja, lieben gern. Mein Name ist Leonard Konstantin, wie schon erwähnt. Ich bin Trainer im Erfurter Judo Club. Und meine Position ist, neben dem Trainer bin ich auch der Jugendwart in unserem Verein. Das bedeutet, ich kümmere mich hauptsächlich um die jungen Sportler und begleite sie auf ihrem Weg von klein zu groß, von Anfänger zum fortgeschrittenen Judoka. Angefangen habe ich mit 7 Jahren im Judo-Verein und hatte dafür schon von Anfang an eine gute Basis durch meinen Vater, der war selber Kampfsportler und der hat mich dann auf den Weg gebracht. Und trotz anfänglicher Startschwierigkeiten habe ich dann schnell die Leidenschaft fürs Judo entdeckt und habe gemerkt, dass es sowohl Körper als auch Geist stärkt und fördert.
Und das hat dich bis heute ja begeistert. Und bist du noch aktiv dabei oder nur als Trainerfunktion?
Inzwischen bin ich jetzt nicht mehr aktiv im Wettkampfsport tätig. Ich trainiere natürlich selber noch einige Male in der Woche durch Knieverletzungen, aber halt wirklich nicht mehr im Wettkampf tätig und hauptsächlich als Trainer bei uns im Verein.
Okay. Ja, lass uns nochmal in euren Vereinsalltag schauen, wie das so im Alltag funktioniert. Also wofür steht denn eigentlich der Erfurter Judo Club?
Ja. Der Erfurter Judo Club steht dafür, dass wir versuchen, die Sportler von klein auf die richtigen Werte zu lernen, zu lehren und sie nicht nur körperlich und sportlich auf das Leben vorzubereiten, sondern auch geistig, um ihnen auch die entsprechenden Werte nahezubringen, sprich Respekt, Disziplin, aber auch Willensstärke und Kampfgeist. Was natürlich auch dazugehört, was im Judo besonders wichtig ist, aber meiner Meinung nach auch natürlich im allgemeinen Leben, im Alltag. Und da versuchen wir natürlich als Verein, den Kindern das möglichst nahe zu bringen und von klein auf das schon zu festigen und zu stärken.
Ja, und wie sieht so ein typisches Training bei euch aus? Also Stichpunkt Aufwärmung, Technik, Randori, Fallschule? Ja.
Es ist natürlich ganz durchwachsen. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was ansteht, ob Wettkämpfe anstehen, ob zum Beispiel auch Gürtelprüfungen anstehen. Je nachdem bauen wir Trainer das Training dementsprechend auf. Natürlich starten wir mit einer lockeren Erwärmung, einer relativ allgemeinen Erwärmung, wie man es aus jedem Sportunterricht auch kennt, mit Laufen, leichten Dehnübungen, leichte kleine Kraftübungen. Danach starten wir dann meistens ins Techniktraining, wo wir versuchen, entweder eine neue Technik den Sportlern näher zu bringen oder eben bekannte Techniken einfach zu festigen und zu stärken. Und der Hauptteil eigentlich jedes Trainings ist das Randori, das sind die Trainingskämpfe, wo sich die Sportler gegenseitig messen können in einer wettkampfnahen Situation. Genau, und zum Schluss einfach auch nochmal ein bisschen Lockerheit reinzubringen, machen wir auch meistens noch ein kleines Spiel, unterschiedlich Fußball oder bei uns das sogenannte Zombieball.
Ja, das kennt man.
Ja, genau. Und natürlich darf auch ein bisschen das Zwischenmenschliche nicht fehlen. Ich bin jetzt nun ein relativ junger Trainer. Wir sind allgemein ein relativ junges Trainerteam. Und da versuchen wir uns natürlich auch ab und zu mal mit den Sportlern privat auf der Matte zu unterhalten, um auch mal zu merken, ob es ihnen wirklich gut geht, ob sie irgendwelche Befindlichkeiten haben, um da auch besser auf die Sportler eingehen zu können.
Du hattest gesagt, ihr seid ein relativ großer Verein. Kannst du irgendwie so eine Zahl nennen? Also die Halle hattest du ja schon gesagt, das können wir nochmal bewerben im Erfurter Südosten, die wunderschöne Judo-Halle am Wiesenhügel.
Also eine Anzahl an Sportlern kann ich jetzt nicht genau nennen, muss ich ehrlich sein. Wir in meiner Trainingsgruppe sind wir an die 25 bis 30 Sportler. Und das zieht sich aber auch eigentlich durch jede Trainingsgruppe so durch. Am stärksten sind aber tatsächlich die kleinsten, die jüngsten Sportler. Da haben wir meistens eine relativ große Anzahl, dünnt sich aber leider über die Jahre immer weiter aus. Die Interessen verlagern sich bei den Kindern und dann springt auch leider der ein oder andere ab.
Ja, oder es kommen Unfälle dazu, ne?
Oder es kommen Unfälle dazwischen, genau. Das ist richtig.
Du bist jetzt speziell für Jugend und Kinder zuständig, also ab welchem Alter fängt es dann so an und bis wann geht es denn?
Ja, also anfangen können die Kinder bei uns mit 5 Jahren. Da geht es natürlich dann hauptsächlich erstmal um allgemeine körperliche Fitness. Da werden die Kinder so langsam an den Sport rangeführt. In meiner Gruppe starten sie so mit 12 Jahren bis Open End. Also den ältesten Sportler, den ich habe, der ist 19 Jahre alt. Ja, danach, viele steigen aus durch Ausbildung, Studium oder Ähnlichem. Wer noch da bleibt, geht dann meistens ins Trainersein über. Und ja, das sind so die Altersklassen, die wir dann bedienen.
Okay, wenn ich aber heute Abend sage, eigentlich war das ganz cool mit Leonard. Ich würde gerne mal demnächst versuchen, Judo zu probieren.
Das ist natürlich,
wäre das was für mich?
Das also, ist natürlich gibt es Möglichkeiten? Problem. Die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Wir haben auch eine Truppe, die etwas ältere Sportler bedient. Aber es ist natürlich immer die Möglichkeit, auch neu anzufangen. Und da sind sie in meiner Truppe auf jeden Fall gut aufgehoben. Wie gesagt, wir haben auch einige Trainer bei uns in der Gruppe. Und da besteht auf jeden Fall auch die Möglichkeit, das Training ein bisschen zu teilen, um die Fortgeschrittenen und die Neueinkömmlinge ein bisschen aufzuteilen und dann auch gerechtes Training für beide Stufen zu machen. Ja.
Okay, das Niveau wird nochmal geguckt. Was wir noch nicht besprochen haben, was mich aber nochmal interessiert und vielleicht auch die HörerInnen, wenn es eine größere Gruppe ist, also du bist nicht alleine mit der Gruppe, sondern ihr seid vermutlich zu zweit, zu dritt, ich weiß nicht, und dann junge Mädchen oder Mann-Frau-Verteilung.
Ja, also wir sind meistens mindestens zwei Trainer auf der Matte. Es kommt auch vor, dass wir zu dritt sind. Je nachdem, wie sich die Zeit findet und natürlich auch je nachdem, wie groß die Trainingsgruppe momentan ist. Zwischen männlich und weiblich unterscheiden wir überhaupt nicht. Das ist auch eine der Prinzipien bei uns im Verein und allgemein auch im Judo, die Gleichstellung gegeneinander. Und ja, da achten wir natürlich drauf, dass auch mal Junge gegen Mädchen kämpfen kann. Natürlich komplett ohne Wertung, ohne Drill. Und ja, ansonsten teilen wir natürlich ein bisschen auf nach Niveau, wie schon gesagt.
Und wie stellt ihr so insgesamt die Sicherheit und ja, verletzungsfreies Lernen sicher?
100% lässt sich das natürlich nicht sicherstellen. Es ist immer noch ein Kampfsport. Leichte Verletzungen passieren. Aber wir achten natürlich darauf, dass besonders schwerere Sportler nicht mit den leichtesten Sportlern unbedingt trainieren. Kommt sicherlich auch mal vor. Aber dann achten wir natürlich darauf, dass wir auch den schwereren oder stärkeren Sportlern sagen, dass sie mal eine Stufe runterschrauben sollen, damit einfach keine Verletzungen passieren. So versuchen wir es ein bisschen vorzubeugen. Und ansonsten gehört natürlich die Aufwärmung dazu, das ist ganz wichtig, auch einfach um den Körper vorzubereiten auf das kommende Training. Und dadurch kann man auch gute Verletzungen vorbeugen und genau den Körper schonen.
Gibt es ein Probetraining, wenn ich jetzt mich entscheiden würde?
Es gibt offiziell kein Probetraining für ältere Sportler. Für die Jüngeren ab 5, 6, 7 Jahren haben wir regelmäßig einmal im halben Jahr, Vierteljahr, teilweise ein bisschen unterschiedlich, Anfängerkurse. Und das sind dann so ein bisschen Schnupperstunden. Die ersten 2 Wochen kann man dann sich erstmal einfinden, gucken, wie einem der Verein und der Sport gefällt. Für ältere Sportler, die natürlich dann gleich ein bisschen höher einsteigen müssen, einfach nur damit die Trainingspartner auch vom Alter und vom Gewicht her einigermaßen übereinstimmen, haben wir so keine Probetrainings, aber es ist auf jeden Fall kein Problem, immer vorbeikommen und mal mitmachen, das ist gar kein Thema.
Training heißt dann 2-mal die Woche, 3-mal die Woche?
Wir machen 3-mal die Woche Training, die große Gruppe und die mittlere Gruppe bei uns, die machen 3-mal, Montag, Mittwoch und Freitag ab 16.45 Uhr, die große Gruppe ab 18 Uhr und für die jüngeren Sportler haben wir Dienstag und Donnerstag das Training von 17 bis 18 Uhr.
Ich würde sagen, also ich habe ein ganz gutes Bild davon, wie es so ablaufen kann, ne, wo es wo Möglichkeiten gibt einzusteigen oder wo das Kind einsteigen könnte. Ich habe bei der Recherche aber etwas, ein Wort entdeckt, was ich ganz groß fett rausgeschrieben habe und das hieß Auslandsreisen. Kannst du vielleicht dazu nochmal was erklären, was das bedeutet?
Ja, natürlich, lieben gern. Das, denke ich, ist bei uns im Verein einer der größten Punkte, die man auf jeden Fall auch mit nennen sollte, worüber man sprechen kann. Wir haben einige Auslandsreisen schon gemacht und sind auch noch weitere in Planung. Wir fahren zum Beispiel jedes Jahr einmal nach Tschechien. Wir haben Partnervereine in Tschechien, in Ungarn, auch in Israel, La Réunion, das ist eine kleine Insel im Indischen Ozean, wo wir dann regelmäßig zu Wettkämpfen eingeladen werden. Und ja, und das nutzen wir dann natürlich auch dementsprechend. Mit einer Auswahl an Sportlern fahren wir dann zu den Wettkämpfen und versuchen dann natürlich unser Bestes zu geben, aber auch ein bisschen das Vereinsleben aufzuwerten und auch das Miteinander mit den Partnervereinen zu stärken.
Okay, Auslandsreise ist aber nicht gleich Trainingslager.
Ist nicht gleich Trainingslager, das ist richtig. Es ist meistens verbunden mit einem Wettkampf, das einen Tag beansprucht, aber wir versuchen dann natürlich trotzdem noch ein paar Tage rauszuholen über ein verlängertes Wochenende oder Ähnlichem. Oft findet sowas auch in den Ferien statt, damit die Kinder dann eben kein Problem mit der Schule kriegen und versuchen dann auch ein bisschen Kultur mitzunehmen und uns das ein oder andere in den Städten oder in den Ländern anzuschauen, um ja auch in dem Moment das Miteinander auch ein bisschen zu stärken. Und natürlich freut es die Kinder auch und uns selber, dann einfach ein bisschen mehr von der Welt zu sehen und ja, das mit dem Sport verbinden zu können.
Da spricht jemand aus Erfahrung?
Auf jeden Fall. Also ich war selber schon in Tschechien, in Ungarn, in Polen haben wir Wettkämpfe gemacht. Aber auch eben in Israel, was meiner Meinung nach sehr, sehr schön war, wo ich jetzt schon 2-mal mit war. Große Wettkämpfe in Israel, wo man sich auf jeden Fall beweisen kann. Aber auch natürlich ein wunderschönes Land. was momentan durch die politische Lage leider nicht möglich ist und auch in den letzten 2-3 Jahren nicht möglich war. Aber der Kontakt zu den Partnervereinen steht natürlich immer noch und sobald es die Lage wieder hergeben sollte, wird das sicherlich auch wieder in Angriff genommen. Ein ganz schönes Thema ist aber auch La Réunion, die Insel im Indischen Ozean. Da machen wir jedes Jahr einen Sportleraustausch. In dem einen Jahr kommen die Sportler aus Réunion zu uns und wir nehmen die in unseren Gastfamilien, also in unseren Familien auf, die Sportler, je nach Platz ein oder zwei Sportler und versuchen dann mit denen über 8, 9 bis 10 Tage denen die Stadt zu zeigen, mit denen was zu unternehmen und dann auch einen kleinen Wettkampf zu veranstalten, um sich ein bisschen gegenseitig zu messen und zu gucken, wo man steht. Und das darauffolgende Jahr fahren wir zu ihnen und das gleiche Spiel über 10 Tage versuchen wir dann da, uns die Insel anzuschauen und ein bisschen was mitzunehmen und natürlich auch ein bisschen miteinander zu trainieren.
Das klingt schon nach intensivem Austausch und vielleicht auch sogar Freundschaften.
Das ist richtig, genau. Das ist auch sehr wichtig und gerade so ein Sport verbindet sehr und da hat man auf jeden Fall auch immer ein Gesprächsthema. Selbst wenn man sich sprachlich doch nicht so gut auseinandersetzen kann, beim Training auf der Matte funktioniert das ganz ohne Worte und das ist immer ein schönes Miteinander.
Ja, ein tolles Beispiel, wie Sport verbindet.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, du hast schon erwähnt, es gibt auch Wettkämpfe. Das ist, glaube ich, vom Judo gar nicht zu trennen. Es ist ja schon eher auch ein Zweikampf. Aber du hast das so wunderbar erklärt. Also eigentlich geht man gar nicht alleine irgendwo hin, sondern man ist immer auch in der Gruppe. Ja. Das finde ich ganz toll. Aber wie sieht der Weg vom Verein zum Turnier aus? Ne? Gibt es da spezielle Betreuung? Gibt es da, also Gewichtsklassen, glaube ich, hattest du erwähnt?
Genau. Also ein Wettkampf läuft relativ gleich ab, egal wo der Wettkampf stattfindet. Wir fahren viele Wettkämpfe an, seien es die Landesmeisterschaften in Thüringen, wo man sich dann hochkämpfen kann bis zum Mitteldeutschen oder den Deutschen Meisterschaften. Ganz tolles Turnier in Eisenach ist auch der Wartburg-Pokal, wo viele Sportler immer antreten. Wir versuchen teilweise gemeinsam zu den Wettkämpfen zu fahren als Verein. Da es aber teilweise organisatorisch nicht so ganz möglich ist, reisen die Sportler mit ihren Eltern auch häufig an. Die Eltern sind natürlich auch interessiert und wollen zugucken und kommen dann meistens zu den Wettkämpfen und da nehmen sie natürlich die Sportler dann auch gleich mit. Ja, vor Ort treffen wir uns, machen eine kurze Besprechung, dann geht's auf die Waage, um natürlich die Sportler in ihrer Gewichtsklasse einstufen zu können. In den jüngeren Jahren spielt das überhaupt keine Rolle, oder für mich als Trainer spielt das keine Rolle, was sie für ein Gewicht haben, in was für einer Gewichtsklasse sie kämpfen. Wir sagen immer, sie sollen kämpfen, so viel wie sie wiegen und das ist in Ordnung so. Umso älter die Sportler werden, dann versuchen wir natürlich auch ein bisschen drauf zu achten, dass die Gewichtsklassen für die Sportler dementsprechend passend sind. Also wenn ich der Meinung bin, mein Sportler ist gut in der, zum Beispiel in der bis 73 Kilo Gewichtsklasse, dann sehe ich zu, dass er in dieser Gewichtsklasse auch bleibt, so lange wie es möglich ist und nicht sinnlos aufsteigen muss in die bis 81 Kilo Gewichtsklasse, nur weil er zum Beispiel 500 Gramm zu viel hat, weil er ein deftiges Frühstück hatte. Genau. Und
da geht es um Feinheiten, okay.
Also, ja, ja. Da geht es teilweise um 100 Gramm, die dann zu viel auf der Waage stehen. Und das ist dann natürlich schade, wenn man dadurch dann gleich gegen jemanden kämpfen muss, der 5, 6, 7, 8 Kilo schwerer ist. Klingt nicht viel, ist aber dann im Sport, im Wettkampf doch schon ein großer Vorteil, wenn ich ein paar Kilo mehr wiege als mein Gegner. Und ja, nach der Waage gibt es ein kurzes Frühstück, dann die Erwärmung und dann kann es sein, dass es ein langer Wettkampftag wird. Je nachdem, wie erfolgreich die Sportler sind, wie viele Kämpfe sie bestreiten müssen und bestreiten am Ende, hängt ja auch davon ab, wie viele Kämpfe sie gewinnen.
Ich greife mal so ein bisschen vor, aber gibt es vielleicht mal einen Wettkampf in Erfurt, wo man auch Publikum zulässt?
Ja, natürlich. Es gibt einen wunderschönen Wettkampf, den wir veranstalten als Erfurter Judo Club. Dieses Jahr findet er leider nicht in der Leichtathletikhalle hier in Erfurt statt, sondern in der Riedsporthalle, da es organisatorisch einfach nicht möglich war. Am 30. und 31.05. findet er statt, wie gesagt in der Riedsporthalle. Und ja, es ist ein großer Wettkampf, es kommen auch internationale Sportler, also aus verschiedenen Ländern. Unsere Partnerländer sind, Partnervereine sind immer eingeladen, Tschechien, Ungarn, auch die Sportler aus Israel sind eingeladen. Und ja, natürlich auch Sportler deutschlandweit, ganz viele an der Zahl aus Bayern, Berlin. Und da ist immer freier Eintritt, jeder kann kommen und zuschauen, sich mal ein Bild vom Sport machen, ist eine super Gelegenheit auf jeden Fall und auch den Judo-Sport mal in größerem Ausmaße zu sehen.
Klingt toll. Also vielen Dank für den Tipp.
Ja.
Wer da verpasst, ja, selber schuld. Was nehmt ihr auch von den Turnieren eigentlich fürs Training mit? Gibt es da noch irgendwas, vielleicht auch mental? Ja, vielleicht gibt es da so eine kleine Erfolgsgeschichte, einen Moment, der bei einem Turnier euch besonders geprägt hat?
Also auf jeden Fall nimmt man von einem Wettkampf viele Sachen mit, die man im Training nicht sehen kann. Gerade ich als Trainer sehe bei meinen Sportlern natürlich da, wo es noch fehlt und kann aber auch sehen, dass mein Training funktioniert, dass sie sich weiterentwickeln und dass ihr Kampfstil besser wird und immer ausgeprägter wird. Ab einem bestimmten Alter müssen sie natürlich ihren eigenen Kampfstil entwickeln und ja, ihre eigenen Stärken weiter voranbringen und natürlich auch ihre Schwächen etwas ausbessern. Im Wettkampf spiegelt sich das natürlich dann perfekt wider und da kann man das dann mal unter Extremsituationen sehen. Ansonsten ist es natürlich auch bei Niederlagen die Herausforderung, das dann gut zu überstehen, weiterzumachen, dran zu bleiben und ja, darauf aufzubauen. Das ist dann natürlich für uns als Trainer immer die beste Möglichkeit, einfach zu sehen, woran wir noch arbeiten können mit den Sportlern, woran wir selber an uns noch arbeiten können in unserem Training und ja, auch zu sehen, was funktioniert.
Also ja, vielleicht auch mit Konfliktsituationen oder auch einfach mit Niederlagen dann auch im Alltag umzugehen.
Und genau, ja, was sich im Sport entwickelt, kann man sich dann natürlich auch oft mit ins private Leben, in den Alltag mit einbeziehen. Und ich sage immer gerne, was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Es ist wirklich so und man muss aus seinen Fehlern lernen, man muss sich weiterentwickeln und genau dafür ist Judo auf jeden Fall der richtige Sport.
Ja. So, jetzt hatten wir schon Probetraining angesprochen. Wie finde ich denn zu euch? Ich melde mich vorher an, du hast gesagt, komm vorbei, aber gut, wir haben den Ort geklärt, die Judo-Halle. Die Zeiten hattest du schon gesagt. Es hängt vermutlich eine Mitgliedschaft dran.
Ja, natürlich. Also eine Mitgliedschaft gehört dann auch dazu. Wir sind ein eingetragener Verein. Ja, wir müssen natürlich auch einen kleinen Beitrag dann einkassieren. Aber das ist natürlich von vornherein nicht nötig. Die ersten 1, 2 bis 3 Trainingseinheiten kann man kostenlos machen und kann man sich einfach mal ein bisschen einfinden, gucken, ob das wirklich was für einen ist. Und wenn man dann sagt, ey, das möchte ich mal ein bisschen länger ausprobieren, dann kommt natürlich dann das Thema mit dem Beitrag und mit dem Mitgliedsbeitrag. Und ja, ist aber vergleichsweise wirklich noch ein geringer Beitrag. Genau.
Mhm. Die Werbung hast du schon gesagt. Also hast du noch andere Werbung? Also ich möchte dich da gar nicht abwürgen.
Soweit eigentlich nicht.
Das wird das nächste Highlight sein, was auch in Planung geht für den Verein. Ne? Das ist ja auch
auf jeden Fall. Also,
ein großer Akt.
Der große Wettkampf Messecup-EGA-Pokal am 30. und 31.05. ist auf jeden Fall gerade auch für Sportfremde sehr interessant. Ansonsten steht bei uns dieses Jahr noch das Trainingslager an. Im Sommer fahren wir immer 10 Tage mit unseren Sportlern, natürlich mit jedem, der möchte. Da besteht dann keine Auswahl, wie bei den Auslandsfahrten zum Beispiel, wo wir dann natürlich ein bisschen unterscheiden müssen, wen nehmen wir mit, wen nehmen wir nicht mit. Unser Trainingslager ist wirklich für jeden Sportler von uns offen und frei und ist auf jeden Fall immer eine ganz schöne Angelegenheit. Da kommt man den Sportlern auch mal ein bisschen näher. Man kann die zwischenmenschliche Verbindung auch ein bisschen stärken und wir trainieren natürlich ordentlich.
Okay. Ich finde euch wie nochmal? Sag das vielleicht nochmal.
Ja, natürlich übers Internet ist es überhaupt kein Problem. www.erfurterjudoclub.de. Ganz einfach zu finden. Wir haben eine Website, da kann man sich auch schon mal ein bisschen belesen, kann man sich einige Sachen angucken. Stehen auch Wettkampferfolge, kommende Wettkämpfe, Auslandsfahrten, all das findet man auf der Seite. Ansonsten am Wiesenhügel, am Färber Weitweg ist unsere Halle, riesengroße gelbe Halle, ist relativ einfach zu finden. Da kann man gerne einfach vorbeikommen, ohne große Ankündigung, ohne Terminvereinbarung, zu den angegebenen Trainingszeiten, die man unter anderem auch auf der Homepage findet. Genau, ansonsten haben wir noch einen Instagram-Account, falls das für den einen oder anderen interessant ist. Das ist der Erfurter Judoclub-e.v. Auch relativ einfach zu finden, denke ich, und öffentlich für jeden einsehbar. Und da kann man sich auch schon mal ein kleines Bild machen, wie das Vereinsleben so läuft. Sind Fotos und Videos von den Auslandsreisen und auch von Wettkämpfen und aus dem Trainingsalltag zu finden.
Sehr schön. Ja, dann lass uns mal unsere kleine Mini-Schnellfragerunde starten, Leonard.
Ja, gerne.
Es sind nur 3 Fragen. Deine Aufgabe ist es, schnell zu antworten.
Okay, ich gebe mein Bestes.
Dein Lieblingswurf?
Uchimata. Hm.
Letzte Technik, die du verfeinert hast?
Uchimata.
Und ein Satz, was gibt dir Judo, das dir sonst fehlt?
Auf jeden Fall die körperliche Auslastung und die Abwechslung. Judo ist keine stupide Sportart, wie zum Beispiel, nichts dagegen, aber wie Laufen, Ausdauerlauf, Sprint, die immer gleich bleibt. Judo ändert sich regelmäßig, das Regelwerk ändert sich regelmäßig und natürlich ist auch jeder Gegner anders und man muss sich auf jeden Gegner einstellen und man muss auch mit jedem Gegner umgehen können.
Mhm. Genau. So wie im Leben, so ein bisschen, ne?
So wie im Leben. Man muss sich auf alle Situationen einstellen und immer versuchen, das Beste daraus zu machen, das Beste für sich dabei rauszuholen und an seinen Aufgaben zu wachsen.
Ein fast schon schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank für die ganzen Informationen, Leonard. Wenn sich jemand weiter über den Judo-Club informieren will, haben wir gesagt, gibt es eine gute Website. Gibt es vielleicht noch irgendetwas, das du den Zuhörenden am Ende dieser Folge noch mit auf den Weg geben möchtest, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben? Vielleicht noch irgendetwas?
Nichts Spezifisches über den Judo-Sport auf jeden Fall, aber ich wünsche natürlich allen, dass sie gesund bleiben, dass sie sich auf sich aufpassen sollen. Das ist ganz wichtig. Die Gesundheit geht immer vorneweg.
Dann vielen Dank, lieber Leonard, für das Gespräch.
Ich bedanke mich vielmals. Es war ein wunderschönes Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch dir wünsche ich alles, alles Gute. Ganz viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast und mit allem Weiteren. Auch der Kati, ganz liebe Grüße.
Grüße gehen raus.
Ja,
genau. Danke. Weitersagen. So. Das war's schon mit der 43. Folge von Mein Südost, der Stadtteil-Podcast. Wir hoffen, das Gespräch hat euch einen lebendigen Einblick in die Welt des Judo gegeben. Mit einem echten Judoka vor mir und vielleicht habt ihr Lust auf ein Probetraining. Hinweise und Links findet ihr in den Shownotes. Ja. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auf eurer liebsten Podcast-Plattform und hinterlasst gern eine Bewertung. Das hilft uns nämlich, noch mehr Menschen zu erreichen. Über Feedback, egal ob Lob, Kritik oder Themenvorschläge, freuen wir uns wie immer sehr. Ihr erreicht uns unter kati.langberger@abo-erfurt.de oder über Instagram beim Quartiersmanagement Südost. Tja, dann bleibt mir nur zu sagen, bleibt neugierig, bleibt inspiriert und vor allem bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.
Tonstörung. Right at your command. much time to spend in red light bars. Chocolate bar, it is a delight.
Eu saio da fossa xingando em Nagô. Você que ouve não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender.